Herzlich willkommen hier bei Radio Horeb und Radio Maria zur Sendereihe Spiritualität. Heute mit Marianischer Spiritualität. Eine Betrachtung von Dr. Daniel Pacho über Maria im 9. Monat.
Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer, in diesen Tagen des Advents. Ich möchte Sie einladen, dass wir zu Beginn gemeinsam beten. Vater im Himmel, wir danken dir für diese Tage des Wartens. Wir danken dir für diese Zeit der Sehnsucht, die du uns schenkst, um uns vorzubereiten auf das Kommen deines Sohnes. Wir wollen dich bitten, lass uns diese Tage in rechter Weise begehen, dass wir uns selbst bereiten und dass wir unser Herz von dir bereiten lassen. Öffne du unser Herz für die Gnaden, die du in diesen Tagen bereithältst. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Advent, eine Zeit des Wartens. Warten kann man ja auf recht unterschiedliche Art und Weise. Mit Freude auf etwas Angenehmes oder mit Angst im Wartezimmer des Zahnarztes. Mit viel Hoffnung, wenn ich eine feste Zusage eines verlässlichen Menschen habe, oder eher mit weniger Hoffnung, wenn ich an einen Freund denke, der nicht zu Unrecht den Spitznamen Lummler trägt, bei dem man nie so genau wusste, ob und vor allem wann er kommt. Man kann eher neutral warten, wenn mich das anstehende Ereignis nur wenig berührt und ich gar nichts damit zu tun habe. Oder man kann mit großer Sehnsucht warten auf das Kommen des Geliebten. Es gibt also sehr unterschiedliche Formen des Wartens, und mit Sicherheit warten wir im Leben immer auf irgendetwas. In der Tat gibt es wohl kaum einen Augenblick in unserem Leben, bei dem wir nicht gedanklich schon wieder woanders sind und auf Zukünftiges warten. Die Kinder warten, dass sie endlich erwachsen werden. Die Schüler auf das Ende einer sich in unendliche Länge ziehenden Schulzeit. Das junge Paar, es wartet auf das erste Kind. Eltern warten auf das Heranwachsen ihrer Kinder. Und auch bei älteren Menschen habe ich oft erlebt, dass ihnen das Warten beziehungsweise das noch miterleben dürfen bestimmte Ereignisse bei Kindern und Enkelkindern besonders wichtig wurde. Der Mensch, geboren, um zu warten, geboren, um auf den Tod zu warten? Diese Aussage mag zunächst etwas einseitig wirken, trifft aber den Kern dessen, wie der Mensch seine Zeitlichkeit erfährt. Der Mensch ist wohl das einzige Lebewesen, das bewusst den Fluss der Zeit wahrnimmt, in der Lage ist, den Fluss der Zeit zu messen und zu bedenken. Ich erfahre, dass Dinge in meinem Leben vergehen und dass andere Dinge kommen. Ja, als stünde ich auf einem Laufband, ziehen Menschen und Ereignisse an mir vorüber. Und immer wieder muss ich auch schmerzlich erfahren, dass keine Macht der Welt diesen Fluss der Zeit, dieses Vorüberziehen aufzuhalten vermag. Der Mensch ist in der Zeitlichkeit jemand, der stets vorübergeht. Ich kann nicht stehen bleiben, weil mich das Förderband der Zeit immer weiter trägt. Und so wenig sich ein Augenblick des Lebens zum Verweilen zwingen lässt, genauso wenig kann ich das Vorüberziehen anderer Momente beschleunigen. Ich erlebe, dass die Zeit in meinen Händen verrinnt. Diese Erfahrung des Vorüberziehens richtet den menschlichen Blick auf das, was einmal kommen wird. Und zwar nicht auf Zukünftiges, woran wir wie an allem anderen vorbeischreiten und was wieder vergehen wird, sondern diese Erfahrung, dass alles um mich herum immer wieder vergeht und vorüberzieht, weckt in mir eine Sehnsucht nach Bleibendem. Ja, wir ersehnen den Tag, an dem wir stehen bleiben, an dem dieses Förderband endet, weil es uns in die Arme dessen gebracht hat, der uns erwartet. In diesem Sinn haben wir wirklich das Förderband betreten, um es einmal wieder zu verlassen. Und insofern sind wir geboren, um auf das Sterben zu warten. Das Warten auf das, was bleibt. Das Warten auf den, der war, der ist und der kommen wird. Dieses Warten ist eine Grunddimension menschlichen Lebens und es ist die Grundbewegung, an die uns diese Zeit des Advents erinnern will. Wenn wir uns in diesen Tagen des Advents also auf unsere menschliche Situation besinnen, dann möchte ich Sie einladen, dass wir uns mit der Hilfe zweier Personen in der Haltung des christlichen Wartens vertiefen. Es sind sozusagen zwei Menschen, die neben dem endgültigen Tor stehen, auf das wir uns zubewegen, in dem uns der Herr selbst mit offenen Armen erwartet. Es sind unsere adventlichen Begleiter, die uns in den Texten der Liturgie in diesen Tagen immer wieder begegnen. Die Gottesmutter Maria und der heilige Johannes der Täufer. Schauen wir zunächst auf die werdende Mutter. Es gibt wohl keine andere Form des Wartens, die das ganze Leben eines Menschen so sehr bestimmt und sozusagen zu einem hauptberuflichen Warter werden lässt, als das Leben im 9. Monat. Wenn eine Mutter in froher Erwartung ist, dann wartet sie auf eine ganz besondere Art und Weise. Dann hat sie Grund zu einer Freude, die alles vom Kommenden erwartet. Dieses Warten und diese Freude zeichnet sich dadurch aus, dass im 9. Monat nicht mehr der geringste Zweifel besteht, dass eine Mutter allen Grund hat, zu warten. Ja, das erfreuliche Ereignis steht mit absoluter Sicherheit bevor und prägt das ganze Leben. Der Alltag wird von diesem Warten bestimmt. Da steht ein gepackter Koffer in der Ecke. Reisen und Ausflüge in die Ferne werden vermieden. Dieses Warten breitet sich aus und ist sozusagen ansteckend. Der Papa hat den Urlaub in der Firma schon geklärt und auch die ganze Umgebung fiebert mit und fragt, wann ist es endlich soweit? Von Tag zu Tag spürt man das Kommen des erwarteten Kindes immer mehr. Zum einen durch die Tritte von innen, zum anderen eher äußerlich durch die Vorbereitungen, die Planungen für die Zeit der Geburt. Ja, die Tage des Wartens werden auch immer beschwerlicher. Und vielleicht ist es auch die Neugier, die das Warten immer mehr in ein Ersehnen der Ankunft des Kindes verwandelt. im 9. Monat sein bedeutet warten, aber ein Warten mit Gewissheit und in Sehnsucht. Das hat nichts gemein mit dem Warten an einer römischen Bushaltestelle, wo Sie auf eine bestimmte Buslinie warten können, aber dieses Warten eher einem Glücksspiel entsprechen kann. Für Maria hat in diesen Tagen das Zweifeln ein Ende. Jetzt weiß sie sicher, dass ihre Begegnung mit dem Engel kein Traum war. Ich glaube, wir vergessen manchmal, dass dieses Erlebnis die einzige übernatürliche Erfahrung ihres Lebens war. Nach dieser kurzen Begegnung in Nazareth verlief für sie ja alles normal und natürlich. Nicht umsonst galt Jesus 30 Jahre lang und noch darüber hinaus als Sohn des Zimmermanns. Wie oft mag sie sich gefragt haben, ob ihre Sinne sie nicht getäuscht haben. All diese Unsicherheit hat ein Ende. Ihr Ja-Wort, das sie in diesen Tagen sichtbar vor Augen hat, ist Fleisch geworden. Es ist nicht mehr rückgängig zu machen, sondern hat sich erfüllt. Gott hat sie beim Wort genommen, und die Geburt des Kindes, das Offenbarwerden des Sohnes Gottes, ist unausweichlich wie die bevorstehende Geburt. Diese Sicherheit des Kommenden ist ganz und gar wesenhaft für das Warten im 9. Monat. Und schauen wir noch auf Johannes den Täufer. Auch für ihn scheint die Ankunft des Herrn ebenso sicher und unausweichlich zu sein wie für die Gottesmutter. Er setzt sein Leben nicht auf ein mögliches Ereignis in ungewisser Ferne, sondern es drängt ihn, ja es scheint ihm zu pressieren, weil er weiß, dass nicht mehr viel Zeit bleibt. Es wird nach ihm keinen Propheten mehr geben. Er ist der allerletzte Rufer, das allerletzte Zeichen vor dem Herrn selbst. Und diese Gewissheit gibt ihm den Mut zu seiner Verkündigung. Ja, er wagt sogar, die religiösen Führer als Schlangenbrut zu beschimpfen, weil er genau weiß, es gibt nach ihm keine andere Warnung mehr. Entweder das Volk kehrt um, oder aber es stürzt in den Abgrund. Denn nach ihm kommt der Richter selbst. Bedenken wir die Bilder, derer er sich bedient, wenn er sagt, schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der keine gute Frucht hervorbringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Sind wir uns dieser Gewissheit bewusst? Wie beim Täufer kann auch mein Wort an einen Menschen die letzte Chance für ihn sein, der letzte Ruf vor der Wiederkunft Christi für diesen Menschen. Das Warten auf den Herrn ist also immer ein Warten in absoluter Gewissheit um sein Kommen. Nichts lässt mich daran zweifeln, dass er kommt. Wie bei Maria im 9. Monat. Wie bei Johannes. Ich habe das Gefühl, dass wir hier auf den ersten großen Unterschied stoßen zwischen dem Warten der Gottesmutter, dem Warten des Täufers und unserem eigenen Warten. Manchmal kann ich mich des Eindrucks nicht verwehren, als würden wir auf die Wiederkunft Jesu warten wie auf eine seltene Buslinie in Rom. So recht scheint an die Wiederkunft des Herrn niemand mehr zu glauben, jetzt mal die Holzfiguren der Krippe ausgenommen. Und wenn doch, dann in so ferner Zukunft, dass jetzt zunächst einmal alles andere erledigt werden kann, bis ich mir um die Wiederkunft Christi Gedanken mache. Aber wir stehen an keiner italienischen Bushaltestelle, sondern wir, unsere Welt und jeder einzelne von uns ist im 9. Monat. Eigentlich müsste es uns an allen Ecken und Enden zwicken, weil es so viele Hinweise darauf gibt, dass Jesus kommen wird. Und eigentlich müssten wir dringend schauen, dass wir in einen Geburtsvorbereitungskurs kommen, damit wir nicht völlig überrascht und hilflos dastehen, wenn er kommt, wenn es endlich soweit ist. Man kann sich im Leben von manchem überraschen lassen. Das will ich nicht leugnen. Manches stößt uns im Leben zu, was wir nicht vorhersehen können, womit wir nicht rechnen und worauf wir uns nicht vorbereiten. Aber davon überrascht zu werden, dass Jesus kommt, dass ich einmal vor Gott stehe, dass ich sterbe, das scheint mir reichlich unnötig zu sein. Prüfen wir uns einmal, ob wir die Anzeichen für unsere Schwangerschaft, ob wir die Anzeichen seines Kommens in unserem eigenen Leben schon entdeckt und ernst genommen haben. Es ist diese lähmende Krankheit, gerade von uns Christen, dass auch wir die Wiederkunft Jesu scheinbar nur noch für eine mehr oder weniger unsichere Möglichkeit der Zukunft halten, statt die größte Sicherheit des Lebens, die zuverlässiger ist als alles andere im Leben, als Realität zu begreifen. Nochmal, es gibt wohl nichts Dümmeres, als sich als Christ von der Wiederkunft Christi, dem eigenen Sterben, überraschen zu lassen. Auf wen warten wir? Wir haben schon bemerkt, dass uns die beiden Begleiter des Advents helfen wollen, den Kommenden in rechter Weise zu erwarten. Auf wen aber wartet Maria? Ich kann mich als Mann nicht so richtig in diese innere Spannung hineinversetzen, aber ich stelle mir vor, es muss ein eigenartiges Empfinden sein, denjenigen, den ich 9 Monate Tag und Nacht unter meinem Herzen getragen habe, der menschlich gesprochen mein Eigen ist, mein Fleisch und Blut, denjenigen, den ich in den vergangenen Wochen schon spüren durfte, tief in mir drin, der mir näher ist als jeder andere Mensch, ihn endlich sehen zu können und in meinen Armen zu tragen. Es ist wohl diese Spannung bei jeder Mutter zwischen dem innigsten Kennen und zugleich auch dem Fremden, den ich dann das erste Mal sehe. Diese Spannung wird bei Maria noch gesteigert. Sind es auf der einen Seite ihre menschlichen Empfindungen und auf der anderen Seite die Erinnerung an das, was sie dem Mund Gabriels entnommen hat über ihr Kind? Ein Sohn soll es sein, mit dem Namen Jesus. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Ja, Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. In Ewigkeit wird er über das Haus Jakob herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Heilig und Sohn Gottes wird es genannt werden, dieses Kind. Also die Spannung zwischen dem, was ihr so innigst vertraut ist, und dem, was einen Menschen erschrecken und erzittern lässt, Gottes Sohn, der König in Ewigkeit. Beide Dimensionen sind bedeutend, und Maria hat stets die Gottheit und Fremdheit Jesu ebenso gesehen wie seine Menschheit und seine Intimität als ihr Kind. Sie wusste, dass sie ihn erkannte. Sie war aber auch bereit, sich von ihm überraschen zu lassen, sich von ihm belehren zu lassen, ihn neu kennenzulernen, gerade dann, wenn sie in ihm seine göttlichen Anteile, seine göttliche Sendung bemerkte. Auch bei Johannes dem Täufer finden wir diese Spannung des Kennens und zugleich des Nicht-Kennens. Auf den ersten Blick scheint Johannes eine ziemlich eindeutige und sichere Vorstellung gehabt zu haben von dem, der da nach ihm kommt. Er verkündet: Der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Schon hält er die Schaufel in der Hand, er wird die Spreu von Weizen trennen und den Weizen in seine Scheune bringen. Die Spreu aber wird er in nie verlöschendem Feuer verbrennen. Johannes erwartet also den, der die Gerechtigkeit Gottes endgültig herstellt. Und wir wissen, dass er später selber ringen muss um Jesus, um ihn mit seinen Erwartungen, mit seinen Hoffnungen und seinen Visionen vom Messias in Einklang zu bringen. Wir erinnern uns, dass er später, wenn er im Gefängnis sitzt, seine Boten zu Jesus schickt mit der Frage, ob er es denn wirklich sei oder ob man doch auf einen anderen warten müsse. Einerseits scheint er also genau zu wissen, wie er ist, aber auch gibt es bei Johannes das Nicht-Kennen. Auch bei ihm ist zu spüren, dass er weiß, dass etwas Unbekanntes und Fremdes in diesem Jesus auf ihn zukommt. Er bekennt ja selbst: Mitten unter euch steht er, den ihr nicht kennt. Ja, und er muss sich ja eingestehen, dass auch er Jesus nicht kennt und noch nicht erkannt hat. Wenn wir nun auf unser Warten schauen, dann entspricht unsere Situation genau dieser Spannung, die wir bei Maria und bei Johannes gesehen haben. Auch ich habe in meinem Leben Erfahrungen mit Gott machen können und sein Wesen in der Heiligen Schrift betrachten können, so dass ich mit Fug und Recht behaupten kann, dass ich weiß, wer da kommt. Und es ist ja unsere tiefste Hoffnung, dass wir ihn einmal erkennen werden, wenn wir vor ihm stehen. Aber zugleich wird unser Warten immer auch davon geprägt sein, dass ich von Gott überrascht werde. Ja, dass es auch heute Dinge in meinem Leben gibt, die ich mit meinem Bild, das ich mir von Jesus mache, nicht in Einklang bringen kann, wo mir sein Handeln fremd, artig und unverständlich bleibt. Hier ist es ganz entscheidend, dass wir diese Spannung, die wir mit Maria und Johannes teilen, niemals auflösen. Genau darin läge der größte Fehler. Ertragen wir mit Maria und mit Johannes, dass Jesus uns auf der einen Seite schon so nah und intim und bekannt ist, aber ertragen wir auch, dass er eben noch verborgen und fremdartig bleibt. Wer von sich behauptet, Gott zu kennen, der hat ihn verloren. Denn nur derjenige, der wartet, ist noch auf der Suche. Wir können von beiden lernen, wie wir mit dieser Spannung umgehen sollen. So deutlich sich Johannes einerseits seine in der Schrift und bei den Propheten grundgelegte Vorstellung vom Messias macht, spricht er andererseits das entscheidende Wort der Unterordnung. Er muss wachsen, ich aber muss kleiner werden. Er, der von oben kommt, steht über allen. Wer von der Erde stammt, ist irdisch und redet irdisch. Er, der aus dem Himmel kommt, steht über allen. So lesen wir im Johannesevangelium. All sein Warten auf jemanden Bestimmtes ordnet Johannes dem Erwarteten selber unter. Das ist ganz wichtig, dass auch ich mich innerlich niemals festlege, wie Gott in diese Welt und in mein Leben zu kommen hat, sondern ihm immer wieder sage, dass er über allem steht. Bedenken wir, wie viele Zeitgenossen Jesu, die die große Chance hatten, Jesus zu erleben damals in Galiläa, ihn genau aus diesem Grund nicht erkannt haben, weil sie nicht ihn selbst erwarteten, sondern irgendetwas, was ihrer Vorstellung entsprach. Einen Medizinmann, einen Wunderheiler, einen Befreiungskämpfer, einen weltlichen Herrscher. Warten mit Johannes heißt, die Bereitschaft haben, bei seinem Kommen kleiner zu werden, zu sterben, damit er wachsen und herrschen kann. Wenn er kommt, dann ist er der Einzige, der bestimmt, wie, wo und wann er kommt. Vielleicht liegt auch hier ein Grund, und da müssen wir uns ehrlich prüfen, vielleicht liegt auch hier ein Grund dafür, dass wir es mit dem Warten auf ihn gar nicht so ernst nehmen und mit seinem Kommen gar nicht so eilig haben. Denn für uns bedeutet sein Kommen Sterben. Bedeutet es, dass ich alle meine Maßstäbe ihm unterordne. Nichts anderes hat aber auch Maria erlebt. Denken Sie an die Geburt eines kleinen Kindes. Da wird mit einem Schlag alles anders. Das gesamte Leben verändert sich, weil ab sofort das Kind, das Neugeborene, über ihr Leben, über ihr Essen, über ihr Schlafen, über ihren Lebensrhythmus herrscht. Alles bestimmt das Neugeborene. All ihr Eigenes hat Maria dem Willen des kleinen Jesuskindes untergeordnet. Und sie hat sich diese Haltung des Unterordnens bewahrt, um später mit dem Fremdartigen an ihrem Sohn, mit dem, was nicht aus ihr, sondern vom Vater kam, umzugehen. Diese Haltung der Unterordnung haben wir gesehen, wenn wir an den 12-jährigen ausgebüxten Jesus in Jerusalem denken, bei der Hochzeit zu Kana oder bei der Begegnung mit den Verwandten und seiner abweisenden Reaktion. Ich kann das Fremdartige, das noch nicht kennen, nur dann ertragen, wenn ich diese Haltung der Unterordnung verinnerlicht habe. Adventliches Warten bedeutet für mich ein Warten, indem ich mich unterordne, indem ich kleiner werde um des Kommenden willen und indem ich alles ausrichte und orientiere an dem Erwarteten selbst. In einem weiteren Aspekt wollen wir darauf schauen, wie Maria und Johannes gewartet haben. Hier zeigt uns die Heilige Schrift zwei eher unterschiedliche Arten des Wartens, die beide für uns zum Vorbild werden. Schauen wir diesmal zunächst auf Johannes den Täufer. In seinem eigenen Verhalten und in seiner Verkündigung spielen die aktiven Vorbereitungen für die Ankunft des Messias eine ganz entscheidende Rolle. Sein Ruf bereitet die Wege des Herrn. Er erinnert uns daran, dass meine Vorbereitung den Zeitpunkt seines Kommens beeinflussen. Ja, er ruft seine Zuhörer zur aktiven Umkehr auf, damit der Herr kommen kann. Dieses Bewusstsein ist wichtig auch für mein adventliches Warten. Meine persönliche Umkehr ermöglicht es dem Herrn, durch mich in unsere Welt hineinzukommen, wohingegen meine Abkehr von Gott, mein Verharren in der Sünde, sein Kommen und seine Gegenwart in diese Welt hinein behindern. Diese Einflussnahme des Menschen ist uns leider so wenig bewusst. Da geht es beim Ringen um ein gutes Werk oder um ein Opfer, das ich Gott bringe, um eine Zeit des Gebetes. Da geht es nicht nur um mein persönliches und eigenes Heil, sondern von meiner Entscheidung für ihn oder gegen ihn hängt es ab, ob sein Kommen in diese Welt anbrechen kann. Ja, es können einmal die nach uns kommenden Generationen sein, die mir meine Lauheit im Glauben vorwerfen und mich mit dafür verantwortlich machen, dass unser Herr noch nicht kommen konnte. Bei Johannes können wir somit lernen, dass es an uns, dass es an mir liegt, die Steine aus dem Weg zu räumen, die das Kommen Jesu behindern. Ein ganz anderer Wesenszug unseres Wartens steht uns in der Gottesmutter vor Augen. Im 9. Monat die Geburt des Kindes zu erwarten, bedeutet im Wesentlichen, sich gehorsam in das Kommende zu ergeben. Maria hat ihr Ja gesprochen, und sie wird es in den schwierigen Situationen, die sie in diesen Tagen vor der Geburt erleben musste, oft wiederholt haben. Denken wir an die beschwerliche Reise nach Bethlehem, die Herbergssuche. All das erträgt Maria im Wissen, dass keine Macht der Welt das Kommen des Herrn mehr behindern kann. Bei allen Leiden und Beschwerlichkeiten des Lebens schaut sie auf ihren Leib, auf die unübersehbaren Anzeichen der baldigen Geburt und erneuert ihre Zustimmung zu dem, der kommt. Mit Maria dürfen wir uns gerade im Leid unseres Lebens an die Gewissheit erinnern, dass keine Sünde, kein Mensch und auch der Widersacher selbst keine Möglichkeit mehr hat, die Erlösung aufzuhalten. Woran auch immer wir auf unserem Förderband der Zeit vorbeirollen, wie schwer und schmerzhaft die Leiden unserer Zeit auch sein mögen, nichts hält das Voranschreiten der Zeit auf unser Ziel auf. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Christi. Und so ist es wohl für eine werdende Mutter der schönste Satz, den sie aus dem Mund des Arztes hört, wenn er zu ihr sagt: Wenn das Kind jetzt kommt, dann brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen, denn es ist alles in Ordnung. In dieser Gewissheit und in dieser Ruhe dürfen wir Christen auf die Ankunft des Herrn warten, ja, gewissermaßen pfeifend durch unsere Welt ziehen, denn bei all unserem Mühen um eine gute Vorbereitung, bei allem Krippenbau, der in diesen Tagen bei uns einsetzen müsste, dürfen wir wissen, dass er selbst es ist, der sich seinen Platz schon bereitet hat und dass die Zeit reif ist für sein Kommen. Und wenn er heute in mein Leben kommt, dann brauche ich mich nicht zu sorgen, denn im 9. Monat, da ist alles in Ordnung. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir uns in diesen Tagen des Advents auf Weihnachten vorbereiten, dann bereiten wir uns ja nicht nur auf eine Erinnerungsfeier für die Geburt Christi, sondern auch auf das Kommen Jesu in unser Leben, in unsere Zeit vor. Doch es ist in diesem Fall nicht so wie bei einer natürlichen Geburt, dass relativ schnell das ganze Kind komplett vor mir steht. Beim Herrn ist das etwas anders. Etwas, was uns Menschen sehr entgegenkommt, ist, dass Gott uns dieses Hilfsangebot macht und nicht plötzlich ganz vor mir steht, sondern dass Gott jedem von uns eine gewisse Anzahl von Weihnachtsfesten gegeben hat, die das letzte und endgültige Kommen Jesu vorbereiten sollen. Manchmal habe ich so den Eindruck, dass der Herr stückweise immer in einen bestimmten Abschnitt meines Lebens geboren werden will. Schritt für Schritt will er mich so erobern, Jahr für Jahr, dass ich bereitet bin, wenn er dann einmal ganz vor mir steht. Die entscheidende Frage ist dann, in welchen Bereich meines Lebens Jesus in diesem Jahr geboren werden möchte. Vielleicht ist es die ein oder andere bestimmte Beziehung in meinem Leben. Vielleicht ist es eine anstehende Entscheidung, die ich bewusst mit ihm treffen soll. Vielleicht ist es eine sehr schmerzhafte Erfahrung des vergangenen Jahres. Es könnte auch eine Rumpelkammer meines Herzens sein, die ich bisher immer außen vor ließ, wenn ich mit Gott gesprochen habe. Fragen wir Jesus in diesen Tagen: Wohin, Herr, möchtest du in diesem Jahr kommen? Wo hinein möchtest du geboren werden? In welche Kammer möchtest du dein Licht hineinleuchten lassen? Legen wir ihm unser ganzes Herz vor, damit er wählen kann. Und wenn wir noch einmal in die Heilige Schrift schauen, dann sehen wir, dass er auch damals gewählt hat. Und es ist sehr tröstlich für mich, seinen Geschmack darin zu erkennen, dass er nicht den Palast des Herodes wählte, sondern einen einfachen Stall. Jesus stellt keine großen Ansprüche an den Zustand seines Geburtshauses. Er war in großer Armseligkeit rundum zufrieden, weil er in Maria und in Josef Eltern fand, die ihm nichts geben konnten, außer ihre ganze Zuwendung und Aufmerksamkeit. Wenn ich nun bei mir selber schaue und eben auch in meinem Leben diese Armseligkeiten entdecke, dann darf ich wissen, dass Jesus in besonderer Weise diese Armut liebt und in besonderer Weise die Armseligkeiten meines Lebens wählt, um dort hineinzukommen. Sein Kriterium, das durften wir bei Maria und bei Johannes dem Täufer sehen, sind Menschen, die bereit sind, ihr Leben ganz und gar von ihm und nach seinen Wünschen umkrempeln zu lassen. Fangen wir also an, ihm dort, wo er in dieses Jahr hineingeboren werden will, eine Krippe zu bauen, eine Wiege zu bereiten. Arm und klein, das macht nichts. Aber beeilen wir uns damit, denn es sind nicht mehr viele Tage, bis er kommt. Vater im Himmel, wir danken dir für diese Tage der Sehnsucht und des Wartens, und wir danken dir für die Sicherheit, die du uns geschenkt hast, auf das Kommen deines Sohnes. Wir danken dir, dass unsere Welt im 9. Monat lebt, und dass keine Macht der Welt mehr die Möglichkeit hat, den Siegeszug deines Sohnes aufzuhalten. Wir bitten dich, hilf uns in diesen Tagen, den zu erwarten, den wir kennen, und zugleich in Sehnsucht auch den zu empfangen, den wir noch nicht kennen. Lass uns erkennen, dass sein Kommen von unseren Vorbereitungen abhängt und wir gerufen sind, ihm die Wege zu bereiten. Und lass uns zugleich in der Sicherheit leben, dass die Welt von ihm selbst bereitet wurde und schon alles bereitsteht für seine Wiederkunft. Hilf uns, dass wir adventliche Menschen werden, wie Maria, wie Johannes, wartend und ersehnend deinen Sohn, der war, der ist und der kommen wird. Amen.
Das war ein Vortrag von Dr. Daniel Pacho über Maria im 9. Monat, einer Adventsbetrachtung. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören wollen, Sie können sich an den CD-Dienst von Radio Horeb wenden. Montags bis freitags sind die Kollegen erreichbar unter der 08328 921 120. Unser Internet ist natürlich immer für Sie da unter www.horeb.org können Sie bald unser Download- und Podcast-Angebot nutzen, das heißt sich auch selber diese Sendung herunterladen. Eine gesegnete Adventszeit wünscht Ihnen Marion Kuhl.